Herzlich willkommen beim Fehbayer SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 34. Podcast von Fehbayer SportsTech. Heute habe ich zu Gast Armin Tank, Gründer von Nomad Performance. Wir wollen uns heute dem Thema Lichttherapie und damit auch verbunden der Leistungs- und Schlafoptimierung widmen. Lieber Armin, er befindet sich gerade im Homeoffice in Köln. Wie geht es dir? Herzlich willkommen erstmal.
Ja, danke für die Einladung, Fee. Mir geht's gut, dankeschön. Und ich freue mich auf das Gespräch, auf die Einladung.
Sehr gerne, ich mich auch, beziehungsweise das Thema Lichttherapie haben wir selber auch in unserem Portfolio. Wir vertreiben eure Brille, um die es unter anderem heute auch gehen wird. Aber wir gehen, ich sag mal, nochmal ein, zwei Schritte zurück und ja, im wahrsten Sinne des Wortes beleuchten das Thema Lichttherapie heute mit dir. Ihr vertreibt, beziehungsweise du vertreibst die Lichttherapiebrille hier in Deutschland. Wir machen das, wir unterstützen euch dabei. Und in dieser Folge, wie ich das schon gesagt habe, geht es um die unterschiedlichen Lichtarten und warum diese so einen großen Einfluss auf uns haben. Damit fange ich jetzt vielleicht erstmal mit der ersten Frage an. Also ich glaube erstmal, dass es relativ geläufig schon mal ist, dass Bildschirme zum Beispiel am Abend schlechtes Blaulicht absondern. Ja, ich würde mal behaupten, dass das so Sachen sind, die allgemein bekannt sind. Oder auch, dass irgendwie Schlafen in einem abgedunkelten Raum dabei hilft, den Schlaf zu verbessern. Ich glaube, das sind so gelernte Fakten, aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Deswegen beschreib uns doch einmal ein Beispiel eines Tagesablaufes, wirklich vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Wann wir warum welches Licht benötigen, um ja letzten Endes jetzt auch vordergründig für den Sport, um einfach optimal zu regenerieren und leistungsfähig zu sein.
Im ersten Sinn einfach mal einen typischen, vielleicht nicht ganz so perfekten Tag zu skizzieren, der ja damit startet, dass man aus dem Tiefschlaf gerissen wird vom Wecker, dass man am liebsten sich nochmal umdrehen würde, dass man eventuell tatsächlich auch nochmal den Snooze-Button drückt, sich umdreht, nochmal weiter schläft, das Aufstehen ein Kampf ist, aus dem Bett zu kommen und man sich an die Kaffeemaschine schleppt, einen Kaffee zum Wachmachen trinkt, um dann das Thema Tagesmüdigkeit aber auch nicht komplett ablegen zu können. Das heißt, man widmet sich dann seiner Arbeit, dem Training, dem Sport und merkt aber auch tagsüber immer mal wieder, dass es ein Tief gibt, ein Tief, das einem auch in der Leistungsfähigkeit einschränkt. Und gegen abends führt man sich dann Licht zu in der Form von Serien, dass man viel Screenzeit noch hat, am Display sitzt, egal ob es und sich dadurch dann wach hält und irgendwann vielleicht erschöpft ins Bett fällt, aber nicht von einer inneren Müdigkeit getrieben. Also es ist dann keine angenehme Müdigkeit, sondern mehr eine Erschöpfung. Und das ist ein ganz klares Zeichen für das, was mit dem Biorhythmus nicht in Ordnung ist. In der Wissenschaft spricht man da vom zirkadianen Rhythmus. Und der Begriff ist so schön, weil im Prinzip auch schon alles drin ist, weil zirkadian heißt halt der Tag, also dia ist drin, also der Tag von 24 Stunden und circa, dass der ungefähr 24 Stunden beträgt. Das heißt, der Biorhythmus ist flexibel und er muss das auch sein, evolutorisch gesehen. Sonst könnten wir uns nicht den verschiedenen Jahreszeiten anpassen. Wir könnten dann beispielsweise auch nicht fliegen über verschiedene Zeitzonen hinweg, weil wenn das starr wäre, dann würden wir ja in unserer aktuellen Tageszeit und im aktuellen Rhythmus verbleiben. Und das ist genau das Thema. In dem Alltag, so wie wir ihn heute leben, ist es fast unabdingbar, dass wir diesen ganz normalen Rhythmus, der sich ja am Tageslicht orientieren sollte, dass wir den gar nicht mehr kennen und gar nicht mehr nach dem Leben. Gerade wenn wir jetzt noch an die dunkle Jahreszeit denken, dass wir abends das Licht einschalten und da vor allem künstliches Licht nutzen, Energiesparlampen nutzen, die, und da können wir ja später sicherlich nochmal drauf eingehen, einen ungünstigen Blaulichtanteil haben, der unserem Körper signalisiert, wach zu bleiben. Und so führt das dazu, dass eben dieser zirkadiane Rhythmus nicht mehr im normalen Takt schlägt, sondern aus dem Takt gerät und wir dadurch mittel- und langfristig Leistungseinbußen haben.
Das heißt, es gibt viele verschiedene äußere Einflüsse, teilweise natürlichen Ursprungs, wie zum Beispiel Jahreszeiten, Abweichungen, aber natürlich auch, ich sag mal, künstlich geschaffenen Ursprungs, wie zum Beispiel das Licht am Abend. Das heißt aber auch, dass, ja, ich sag mal, es gibt kein schlechtes oder gutes Licht, sondern es ist einfach wirklich entscheidend, wann eigentlich welches Licht das Richtige ist, beziehungsweise der Schlafrhythmus, Schlaf-Wach-Rhythmus ist dann eher dann auch entscheidend für das Timing. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau. Also man muss es so verstehen, dass über den Tag hinweg die Lichtanteile sich verändern, die sind variabel. Das heißt, das Licht, das weiße Licht, so wie wir das sehen und wahrnehmen, ist ja nicht eine Farbe, sondern wie man das an einem Regenbogen sieht oder an einem, oder wenn man das Licht an einem Spektrum bricht, dann sieht man ja die verschiedenen Spektralanteile. Und relevant ist der Blaulichtanteil. Das heißt, wir haben im Auge ganz spezielle Rezeptoren, die am unteren Rand auch des Auges liegen, verstärkt. Und diese Augenzellen, diese am meisten, dass man auch auf jeden Fall von Melatonin differenzieren muss. Aber dieses Melanopsin ist blaulichtempfindlich und leitet dieses Signal, was über das Auge einfällt, also das Licht, was sich dann über den Verlauf ändert, kommt auf diese Ganglienzellen drauf. Das Signal wird weitergeleitet an den suprachiasmatischen Nukleus, das SCN. Das ist eben unsere innere Uhr. Und von dort aus wird alles Weitere gesteuert.
Okay. Das heißt aber auch, dass das Blaulicht auch in natürlichem Licht enthalten ist, aber einfach wahrscheinlich zu einem anderen Anteil, beziehungsweise der Anteil des Blaulichtes im Tageslicht verändert sich wohl auch über den Tagesverlauf. Kann man das so
Genau,
sagen?
richtig, weil die Erde dann in einem unterschiedlichen Winkel zur Sonne steht im Tagesverlauf und die Erdrotation das Licht an der Atmosphäre anders gebrochen wird. Das heißt, wir haben insbesondere zur Mittagszeit dann den höchsten Blaulichtanteil und gerade am Abend reduziert sich dieser Blaulichtanteil und die Rotlichtanteile dominieren und die sind wiederum der Signalgeber dafür, für die innere
Ja.
Uhr, dass der Abend startet, dass man in diesen Erholungsmodus startet, dass der Körper sich auf die Nacht vorbereitet.
Das Abendrot.
Genau, richtig. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist zu wissen, ist, das ist ja etwas, was sich über die Evolution nicht über tausende Jahre, sondern über hunderttausende Jahre so etabliert hat. Also ein ganz feststehender Mechanismus, also ich würde es wirklich als Hardware bezeichnen, die sich so schnell nicht umprogrammieren lässt. Das heißt, das, was wir jetzt mit dem künstlichen Licht haben, seit circa 150 Jahren, das sind ja nur wenige Generationen, seitdem es das künstliche Licht gibt und auf das uns oder auf das sich der Körper noch gar nicht richtig einstellen konnte. Das heißt, mit
Ja.
dem künstlichen Licht bewegen wir uns komplett außerhalb dem Normalbereich von dem, was unser Körper eigentlich kennt oder gewohnt ist.
Das heißt ja, dass eben durch diesen, ja, ich nenne ihn jetzt mal modernen Lifestyle, aber auch natürlich, also nicht nur durch dieses Licht, sondern du hast es ja eben auch schon gesagt, Jetlag ist natürlich auch etwas, was noch ein viel zu junges Phänomen ist, als dass unser Körper die Chance hatte, sich da anzupassen. Dann gibt es natürlich auch so Themen wie Schichtarbeit und natürlich auch so Themen wie Trainingszeiten. Also ein konkretes Beispiel, Nachteule hat natürlich mit Trainingszeiten am frühen Morgen Schwierigkeiten, genauso wie ein Frühaufsteher mit Trainingszeiten am Abend Schwierigkeiten hat. Also es gibt ja wirklich jede Menge Themen, die eben ja uns da aus dem Takt bringen. Vielleicht kannst du da nochmal, ich finde, du hast das gerade super erklärt mit dem Licht. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen erklären, warum das so schlecht ist. Was passiert da jetzt und wo führt das hin? Also Stichwort vielleicht auch Schlafstörungen und Leistungsabfall natürlich, ne? Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer erläutern.
Genau, es ist so, dass wir unterschiedliche Chronotypen besitzen. Das heißt, als eigene Ausstattung sind wir entweder, wenn man es jetzt ganz grob kategorisiert, das lässt sich sicherlich auch noch feiner unterteilen, aber wenn man es ganz grob sieht, gibt es eben diesen Morgentyp, der eher morgenfit ist, die Lerche, die sogenannte Lerche. Es gibt ein großes, ja, große Gruppe an Menschen in der Bevölkerung, die ein Mittelteil sind. Die sind halt weder besondere Frühaufsteher noch besondere Spättypen. Und dann gibt es aber auch diese extremen Spättypen, die morgens nicht gut aus dem Bett kommen. Und vielleicht auch gesellschaftlich dann Probleme haben, weil sie sich an einen Rhythmus, an einen Takt anpassen müssen, der eben von ihrer DNA her gesehen nicht der optimale ist. Das heißt, sie werden da in einen Rhythmus gezwungen, der für sie nicht optimal ist. Und das Wichtige ist einfach zu verstehen, dass es diese unterschiedlichen Typen gibt, dass man das auch wertungsfrei sehen sollte. Es ist nicht besser, ein Morgentyp zu sein oder ein Abendtyp zu sein. Es ist eher das Thema, was die Gesellschaft und der Job oder die Sportart daraus macht. Also bin ich gezwungen, als Athlet früh morgens zu performen, obwohl ich ein Spättyp bin, dann kollidiert das Ganze. Und mit Lichttherapie kann man aber darauf einwirken. Und genau diese Leistungsfähigkeit, also dieses Zeitfenster, in dem man optimale Leistungsfähigkeit zeigen kann, das Thema Peak-Performance-Planung, kann man dann nach vorne ziehen, wenn man ein Spättyp ist. Und genauso umgekehrt, wenn man ein extremer Morgentyp ist und man hat Abendspiele, vielleicht eben ungewohnte Wettkampfzeiten, da ist das genauso möglich. Und das ist eben unsere tägliche Arbeit, die Athleten dort zu begleiten.
Ja, da würde ich auch gerne drauf überschwenken, aber bevor wir das tun, vielleicht noch mal so ein bisschen auch drauf zoomend auf die Konsequenzen. Also wenn der Rhythmus aus dem Takt ist, ich habe ja das eben schon genannt, also es führt einmal zu Schlafstörungen, zu spät einschlafen, zu früh aufwachen, nachts aufwachen, nicht durchschlafen, zur richtigen Zeit müde sein, dann aber eben auch Leistungsabfall. Ich bin während des Tages nicht so produktiv, wie wenn ich eben im Takt drin bin. Gibt es daneben noch ein, zwei andere Sachen, die es hier zu erwähnen gilt, weil sie eben einfach die Folgen von, ich sag mal, aus dem Takt kommen sind und vielleicht auch unseren Zuhörern dabei helfen, das
Du hast die
einzuordnen.
wichtigsten Sachen aufgezählt. Der Schlaf an sich hat ja eine überragende Bedeutung im Sport zur Regeneration, nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag für uns und wird definitiv noch unterschätzt. Also er ist definitiv underrated. Das ist etwas, was es umsonst gibt. Und vielleicht liegt es daran, und unsere Gesellschaft tendiert ja auch eher dahin, am Schlaf zu sparen und Leistungsfähigkeit dadurch auszudrücken, dass man noch eine Stunde länger arbeitet, dass man noch eine Stunde später ins Bett geht, dass man vielleicht noch eine Stunde länger im Bereich Social Media unterwegs ist nachts und an diesem so wichtigen Schlaf, einer extrem wichtigen Regenerationsquelle spart. Und wenn wir das Thema Licht dazu nehmen, dann ist es in der Tat so, dass Probleme wie eben morgens aus dem Bett kommen, ein Signal dafür sind, dass man abends zu kommen hat. Denn Produktion, das ist ein ganz normaler Mechanismus, damit man tagsüber wach ist, ist dieser Blockiermechanismus eingebaut. Das heißt, es würde, wenn kein Licht da ist, weiter Melatonin produziert. Erst wenn das Licht kommt, und das geht dann eben mit dem ersten Tageslicht, oder wenn man sich dann, wenn man keine Möglichkeit hat, Sonnenlicht abzubekommen, dann eben mit blauem Licht, was speziell in verschiedenen Formen den Athleten oder den Menschen zugeführt werden kann, dann wird diese Melatoninproduktion blockiert. Und das passiert eben abends, wenn wir noch an Screens sind und diese Melatoninproduktion nicht regulär stattfinden kann. Und das hat zwei Konsequenzen. Das eine ist, dass wir nicht so gut einschlafen können. Also die Einschlafzeit wird nach hinten raus verschoben mit dem Blaulicht. Aber es gibt noch einen zweiten Effekt, ist gleichzeitig ist Melatonin ja ein sehr starkes Antioxidans und dementsprechend kann die Regeneration während der Nacht nicht optimal stattfinden. Also es sind an sich sogar zwei voneinander zu separierende Faktoren, die da auftreten.
Ja, super. Also so oder so, ich meine, wir machen selber ja auch viel im Bereich Schlafberatung. Also da arbeite ich ja mit dem Utz Walter zusammen, der ja hier auch auf dem Podcast schon war. Dann haben wir ja auch selber in unserem Portfolio den Ring. der auch dabei hilft, erstmal überhaupt ja, da eine Transparenz reinzubekommen und dann eben auch den Schlaf zu optimieren. Es ist also dementsprechend immer erstmal, ich sag mal, als ersten Schritt lohnenswert, sich anzuschauen, okay, wie ist mein Rhythmus und wie kann ich den erstmal wieder auf Optimum stellen, was als Prozess sicherlich nicht zu unterschätzen ist, weil das natürlich eine Verhaltensveränderung bedeutet. Jetzt mal ganz pragmatisch die Frage, wie geht das? Also es ist ja relativ mühsam zu sagen in dieser Verhaltensänderung, ich stehe jetzt jeden Tag eine Stunde früher auf oder ich trage, das hört sich jetzt vielleicht so banal an, aber ich trage jetzt immer zur selben Zeit diese Brille oder wie auch immer das dann als Konsequenz konkret aussieht. Kannst du uns da mal ein Beispiel nehmen, wie, ja, oder praktische Tipps für eher, die man gleich anwenden kann, um eben diesen Rhythmus anzufangen zu
Wie
verändern?
gesagt, an diesem Aspekt, was für Notwendigkeiten bestehen, also welche Trainingszeiten sind relevant, wann muss ich aufstehen?
Du kannst ja mal ein konkretes Beispiel vielleicht rauspicken, also ein virtueller Athlet, den wir sozusagen hier im Podcast jetzt mal begleiten und anhand dessen du das erklärst.
Genau, also wir können ein ganz konkretes Beispiel nehmen aus dem Schwimmsport. Nach dem ersten Lockdown der Corona bedingt war im Bereich Schwimmen, haben wir einen Welt- und Europameister aus Deutschland betreut, bei dem die Herausforderung bestand, eben aus diesem Lockdown, aus diesem ersten Lockdown, wo das Schwimmen nicht möglich war, wieder in diesen Rhythmus zu kommen, seine frühen Trainingszeiten zu finden und wieder voll leistungsfähig zu sein. Und er hatte eben diese Herausforderung, diesen Takt, diesen Rhythmus wiederzufinden. Und das sind wir dann so schrittweise angegangen, dass die gewünschte Aufstehzeit, wann der Athlet aus dem Bett kommt, um für sein Training optimal fit zu sein, um sich wach zu fühlen, um sich energiegeladen zu fühlen, dass wir das schrittweise nach vorne verlagert haben. Das heißt, wenn der Athlet um 6 Uhr fertig am Pool zu stehen und energiegeladen ins Training zu starten und Fortschritte zu erzielen, dann ist es so, dass von der aktuellen Aufstehzeit, die jetzt Corona-bedingt, ich sage jetzt mal, bei 9 Uhr liegt oder 8:30 Uhr, wird täglich diese Aufstehzeit mithilfe der Lichtbrille nach vorne gezogen. Und die Lichtbrille, man muss sie sich so vorstellen wie eine ganz normale Sportbrille, die in den Brillenrahmen oben blaues LED-Licht integriert hat, das mit ja, 40 Lux, also relativ geringer Luxanzahl, arbeiten kann, aber dadurch, dass es das relevante Spektrum ist, von dem ich gesprochen hatte, und weil es eben von der Brille, vom Brillenrahmen von oben nach unten auf genau diese relevanten Zellen im Auge leuchtet, können wir damit diesen Kickstart in den Tag, also diesen Sonnenaufgang im Prinzip simulieren. Und so lässt sich eben diese innere Uhr, von der ich gesprochen habe, takten. Die lässt sich dann schrittweise von einer späteren Zeit, 8:30 Uhr oder 9:30 Uhr, dann täglich, man kann das maximal eine Stunde pro Tag nach vorne ziehen, aber wenn man das in kleineren Schritten machen möchte, auch halbstündlich weiter nach vorne ziehen und so diese innere Uhr takten. Und ein sehr gutes Zeichen für eine gut getaktete Uhr ist, wenn man es eben schafft, ohne Wecker kurz vor dem Wecker aufzustehen. Dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass die innere Uhr gut gestellt ist.
Wenn wir kurz mal bei dem Beispiel bleiben, du hast jetzt gesagt, der ist Corona-bedingt bei 9 Uhr, soll aber eigentlich bei 6:30 Uhr landen. Das heißt, der fängt am Tag 1 um 9 Uhr an, das Blaulicht anzuschalten, am Tag 2 um 8:30 Uhr an, das Blaulicht anzuschalten, steht natürlich dementsprechend dann auch gegebenenfalls schon früher auf. Das heißt, kann man sagen, der Prozess ist dann da abgeschlossen, wo er dann an dem Tag angekommen ist, wo er um 6:30 Uhr das Licht anmacht? Oder wie lang ist eigentlich so ein Umstellungsprozess? Weil das hört sich für mich schon relativ, also ich könnte mir persönlich vorstellen, dass es für den Körper länger braucht, bis er wirklich so einen neuen Schlaf-Wach-Rhythmus sich da eingependelt hat.
Es gibt natürlich eine individuelle Komponente, das heißt, jeder Athlet oder jede Athletin reagiert da unterschiedlich drauf oder kann auch oder hat eine unterschiedlich flexible innere Uhr. Das heißt, wir würden für diesen Zeitraum, den du genannt hast, für 8:30 Uhr oder 9 Uhr auf 6:30 Uhr, würde man wenn man die Zeit hat, 10 Tage, vielleicht 12 Tage verwenden, um einen sanften und auch dauerhaften, eine Umstellung der inneren Uhr zu erzielen. Hat man die Zeit nicht, muss man natürlich in größeren Schritten planen, aber wichtig ist eben, möglichst nah diese innere Uhr an die 6:30 Uhr zu bekommen. Und das ist eben so einfach möglich mit der Brille, weil du eine Tageslichtlampe, die man auf den Tisch stellt und man eine 30 Minuten inaktiv sein muss, sondern der Athlet, die Athletin zieht die Brille auf, startet in den Tag mit einem Morgenworkout oder mit einem Frühstück und so wird alles in Gang gesetzt, was man für den Tag braucht. Und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit in Deutschland, wo es dunkel ist und wo wir nicht genügend Tageslicht bekommen, ist das die effektivste Methode, um dieses Ziel zu erreichen.
Ja, du hast jetzt gerade auch noch mal das Beispiel mit der Tischlampe gemacht. Also das ist im Prinzip ja eigentlich das, wo die Lichttherapie herkommt. Und das ist dann auch die Revolution an der Brille. Das heißt, ob das jetzt Rotlicht ist oder blaues Licht, ich kenne das eben auch noch so von ja, Hochleistungssportlern oder auch Hochleistungsmanagern, dass sie eben dann teilweise morgens oder abends dann vor der Lampe sitzen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Überschwung, die Brille nochmal in ihrer Gänze vorzustellen, weil wir haben ja jetzt schon das Beispiel mit dem Schwimmer gehabt. Bevor wir da jetzt sozusagen weiter reinzoomen, was die Brille noch leisten kann, genau, stell uns mal die Brille in Abgrenzung zu dem, wie Lichttherapie gestern sozusagen aussah vor und natürlich eben auch mit dem, ich sag mal, dem ganzen Leistungsumfang, weil es ist ja nicht nur das Blaulicht.
Genau. Ja, die Brille ist, ich hatte es angedeutet, ist wie eine Sportbrille mit der Möglichkeit, die Brillengläser zu wechseln. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und in den Brillenrahmen, oben in den Brillenrahmen, sind blaue LED integriert, die sich ein- und ausschalten lassen. Es gibt einen Akku, der mit in der Brille verbaut ist, die Möglichkeit, das per USB-Kabel wieder aufzuladen. Und die eine Anwendung dauert 30 Minuten. Das heißt, man setzt die Brille ganz normal nach dem Aufstehen, möglichst zeitnah nach dem Aufstehen, und trägt die Brille für 30 Minuten, die sich dann auch automatisch abschaltet. Das heißt, man hat überhaupt keinen Ein- oder man beeinflusst seinen Tagesablauf in keinster Weise. Das heißt, es ist non-invasiv und es ist eine gute Compliance zu sehen. Denn was die Alternative wäre, wäre, dass man sich tatsächlich eine Tageslichtlampe auf den Tisch stellt, 30 Minuten am Tisch sitzt und den richtigen Abstand hat, den richtigen Einstrahlwinkel ins Auge, um den gleichen Effekt zu erzielen. Zudem blendet eine Tageslichtlampe und das ist mit der Brille nicht der Fall. Und die auswechselbaren Brillengläser sind dafür vorgesehen, dann zwei Funktionen zu übernehmen. Denn das blaue Licht, von dem wir sprechen, ist ja dieser Aktivierungspart, vergleichbar eben mit einem weiteren Sonnenaufgang, der simuliert wird. Und das andere sind wechselbare Brillengläser, wo du orangefarbene Brillengläser einsetzen kannst, die eben abends genau das Gegenteil machen, nämlich das blaue Licht, von dem wir sprachen, das in Energiesparlampen, im Computerdisplays oder Smartphone-Displays ausgestrahlt wird, um das effektiv zu filtern und eben dem Körper die Möglichkeit zu geben, in den Erholungsmodus zu switchen. Das heißt, das, was das blaue Licht sonst macht, ist eben eine ähnliche Funktion wie das Tageslicht, dem Körper zu signalisieren, es ist Tag und alle inneren Prozesse werden darauf ausgerichtet, weiterzulaufen, weil eben dem Körper vorgegaukelt wird, es sei Tag und das eben zu diesem Thema Melatonin und Einschlafproblemen führt, über die wir schon sprachen.
Das heißt, die orangen Gläser sind, kann man das so sagen, ausschließlich dafür da, blaues Licht am Abend rauszufiltern oder haben die
Genau.
darüber hinaus noch eine andere Funktion?
Nein, das ist die Funktion. Das heißt, sie haben eine hohe Filterleistung und filtern, das ist auch wichtig, 99% vom kompletten blauen Farbspektrum. Das heißt, es gibt neuerdings gerade bei Optikern viel beworben, sie nennen sich auch Blaufilterbrillen oder Blaulichtfilterbrillen, die allerdings transparente Gläser haben, die aber eher für das Thema Computerarbeit oder gegen müde Augen wirken, aber keinen Einfluss haben auf den Biorhythmus. Das heißt, wenn es um deine innere Uhr geht, wenn es um den Biorhythmus geht und du möchtest das Blaulicht effektiv filtern, dann muss rein physikalisch immer eine Färbung vorliegen, die eben in den gelben, orangen oder rötlichen Bereich geht. Das heißt, mit transparenten Gläsern übernimmst du da eine andere Funktion und die hat keine Wirkung auf die
Ja,
innere Uhr.
angenommen, ich meine, ich höre immer noch die Empfehlung, dass man 1 bis 2 Stunden vor der Zu-Bett-Geh-Zeit am besten gar keinen Screen mehr anschaut. Wie ist das, wenn ich jetzt sage, okay, ich lege tatsächlich alle Screens weg, Handy, iPad, TV, was auch immer, und lese dann ein Buch, klassisch Paper, dann habe ich natürlich immer noch in irgendeiner Form irgendeine Lampe an. Ist das dann, ich sag mal, im tolerierbaren Bereich oder ist es selbst da empfehlenswert, die orangen Brillengläser aufzuziehen?
Mit unseren Athleten, da sagen, sind wir immer, gehen wir einen schrittweisen, haben, oder verfolgen wir einen schrittweisen Ansatz. Das heißt, wenn es jemand perfekt machen möchte, dann würde er die Brille aufsetzen. Aber es ist schon mal ein guter und wichtiger Schritt, die Screens zu verbannen und 1 Stunde, 1,5 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen vielleicht zu reduzieren. Ist es nicht möglich, dann ist die Brille die beste Möglichkeit, das Beste noch draus zu machen eben. Ne? Am besten wäre es eben komplett
Den
darauf zu.
Schaden gering zu halten.
Genau, ja. Oder Kerzenlicht wäre das Optimale, wenn du dann noch einen Schritt weitergehen möchtest und sagst, du möchtest das Buch lesen, ohne dass sich dein Biorhythmus durch vielleicht das helle Licht der Nachttischlampe wach hält. So kann man das graduell versetzen und wir möchten, dass das optimal zum Athleten passt und zu seinen Vorstellungen. Das heißt, wir wollen nicht zu stark in die Abläufe eingreifen, sondern besprechen das dann immer mit den Athleten individuell, was möglich ist, welche Präferenzen sie haben und versuchen dann auf der Basis die beste Lösung zu finden.
Ja, super. Hast einen guten Einblick oder ein gutes Verständnis da, glaube ich, vermitteln können. Jetzt können wir vielleicht nochmal zurückgehen zu deinem Schwimmer. Also wir hatten ja jetzt das Beispiel, dass der am Morgen früher fit sein muss. Kannst du da vielleicht, also entweder vom selben Athleten oder vielleicht von einem anderen Athleten, noch ein paar Beispiele nennen, wie man mit der Brille ja, einfach die Leistung oder den Schlaf bei einem Athleten, der aus welchem Grund auch immer durch den Rhythmus geraten ist, optimieren kann.
Nehmen wir das Thema Ausdauersport und das ist eine Top-Athletin im deutschen Raum, die eben, das ist ja von Sportart zu Sportart abhängig, welche Budgets zur Verfügung stehen und sie arbeitet auch noch, es hat einen gut angesehenen Job noch in der IT-Beratung. Ihr steht die Herausforderung im Rahmen von Homeoffice, den es jetzt während Corona gibt, das zu kombinieren, also in dieser Homeoffice-Situation zu sein, ihr Training, was dann meistens abends stattfindet. Ab und zu ist auch ein Mittags- oder Nachmittagslauf möglich, aber die beruflichen Gegebenheiten ermöglichen es nicht anders, das Training dauerhaft oder regulär auf die Tageszeit zu verlegen. Und da ist eher die Herausforderung, tagsüber überhaupt genügend Licht zu bekommen, weil sie sonst als IT-Consultant tagsüber unterwegs ist, draußen ist und auch Tageslicht abbekommt und das in der Homeoffice-Situation nicht möglich ist. Und da arbeiten wir gerade ganz aktuell daran, ihr auch tagsüber genug Blaulicht zuzuführen. Das heißt, dort sieht das Schema so aus, dass sie das Blaulicht morgens zum Aufstehen nimmt, auf der einen Seite zum Aktivieren, um gut in den Tag zu starten und auf der anderen Seite auch nochmal vor dem Training, das heißt, wenn das um die Mittagszeit ist oder am frühen Nachmittag, eine halbe Stunde davor, bevor sie startet, das Blaulicht ebenfalls zu nutzen, um sich nochmal zusätzlich zu aktivieren. Und abends oder eben, wenn es eine späte Trainingssituation ist, dann erst ab 19 Uhr, dann eben auch davor nochmal das Blaulicht zu verwenden und abends dann nach dem Training in den Ruhemodus zu schalten, um das Blaulicht zu filtern, um eben auch möglichst schnell in diesen Erholungsmodus, in den Regenerationsmodus zu wechseln.
Ja, okay. Ja, das ist ein super zweites Beispiel. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, weil ich mich da so ein bisschen auch zuordnen würde. Du hast ja der Schwimmer, der eher, ich sag mal, in den Lerchenmodus umswitcht, dann hier die Athletin, die einfach über den Tag verteilt, ja, da Herausforderungen hat. Aber es gibt ja dann eben auch das Thema Lerche, Frühaufsteher, der abends dementsprechend gegebenenfalls zu früh müde wird. Vielleicht kannst du anhand diesen Beispiels auch nochmal ja, erläutern, wie ihr dann die Lichtbrille da einsetzt, über den Tag
Es ist
verteilt.
ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir mit dem Lichtmanagement, würde ich es jetzt mal bezeichnen, nicht versuchen, die Schlafzeit zu reduzieren. Also viele denken, sie können vielleicht eben aus dem Tag noch mehr den Schlaf nach hinten raus oder den Tag verlängern und am Schlaf nochmal sparen. Das ist ja überhaupt nicht unser Ansatz, den wir verfolgen, sondern wir möchten, dass der Athlet, die Athletin auf die optimale Schlafzeit kommt. Jeder weiß ungefähr, wo der liegt, und dann hängt es eben davon ab, wie ich das in diesen Alltag integriere. Wenn du sagst, du möchtest eben länger wach bleiben, du möchtest erst später müde werden, weil du vielleicht morgens schon um 5, 6 oder 6 Uhr senkrecht im Bett stehst, ich übertreibe jetzt mal, aber eigentlich erst um 7 Uhr aus dem Bett müsstest, so lässt sich das genau in der gleichen Methode, aufgrund der gleichen Gegebenheiten eben auch verändern. Und zwar würdest du dann dich rantasten und sagen, du trägst die Brille beispielsweise um 19 Uhr oder dann mal um 19:30 Uhr, und schrittweise schaffst du es dann so, länger wach zu bleiben, die Melatoninproduktion und diesen Einschlafprozess, diese Müdigkeit ein bisschen nach hinten rauszuschieben und dann morgens zur optimalen Zeit aufzuwachen. Das heißt dann nicht mehr um 5:30 Uhr oder 6 Uhr, sondern eben um 6:30 Uhr oder um 7 Uhr, und dich dann da schrittweise auch diesem Prozess annäherst.
Ja.
Und der gleiche Mechanismus ist der, den wir zur Jetlag-Vermeidung auch nehmen. Also entweder den Biorhythmus nach vorne oder nach hinten zu verschieben. Das Konzept ist das gleiche. Das Tool, also das Werkzeug, ist das gleiche, ist das Licht. Und es ist einmal das blaue Licht extern hinzufügen. Und es auf der anderen Seite, wenn es nicht benötigt wird oder nicht da sein soll, dann dementsprechend auch zu filtern.
Ja. Super. Dann können wir vielleicht noch mal so ein bisschen spezifischer in Sport reinlenken. Also wir hatten auch mal über das Thema Belastungssteuerung und Trainingsplanung gesprochen, dass ihr da sozusagen auch noch mal spezifisch unterstützen könnt. Kannst du uns da noch mal einen Einblick geben?
Ja, gerne. Gut, jetzt setzen sich so die Facetten, über die wir gesprochen haben, langsam zusammen. Das heißt, wir haben über
Ja.
Chronotypen gesprochen, das heißt Athleten, die eine unterschiedliche Neigung haben, ob sie eben ein Frühtyp sind oder ein Spättyp sind. Im Mannschaftssport, in dem Setting, machen wir dann vorab eine Evaluation, finden heraus, welche Chronotypen gibt es. Das ermöglicht auch beispielsweise in Trainingslagern oder auf Wettkämpfen, wenn man unterwegs ist, Zimmerzusammenstellungen zu machen, wo Chronotypen passend zueinander sich beispielsweise ein Zimmer teilen, und möglichst auch ein Training so zu gestalten, dass möglichst das komplette Team abgeholt wird. Also dass die Trainingszeiten nicht zu früh oder nicht zu spät sind. Dass man aber eben diese Wettkampfbedingungen, also das Komplexeste sind ja dann eben Turniere, die in einer anderen Zeitzone stattfinden und wo man das Thema Jetlag dann mit den Wettkampfzeiten verrechnet. Und genau, das sind schon die etwas komplexeren Projekte. Der zugrunde liegende Mechanismus ist aber jeweils der gleiche. Und wie du sagst, jetzt gerade zu Corona, wo in einigen Sportarten der Terminkalender zusammengestaucht ist, ist es wichtig, jede Möglichkeit zu verwenden, die Regeneration zu optimieren von den Athleten, die Verletzungsrisiken zu reduzieren. Wenn wir über Schlaf sprechen und optimalen Schlaf, der ja auch eben sehr viel mit Licht zu tun hat, auch um das Thema Immunsystem und Abwehrkräfte, das spielt alles da rein. Also wer jetzt zu Corona-Zeiten über verschiedene Zeitzonen fliegen muss aufgrund eines Wettkampfs, für den ist es umso wichtiger, heute sich auf diese Jetlag-Situation vorzubereiten, weil es auch das Immunsystem eher durch eine Zeitverschiebung beeinflusst wird und einfach die Wahrscheinlichkeit reduziert werden kann, mit einem optimal eingestellten Biorhythmus einer optimal eingestellten inneren Uhr, ein möglichst optimales Immunsystem zu haben, das optimal aufgestellt ist.
Man merkt aber auch natürlich, dass ihr echt ein Riesenspektrum an, ich sag mal, Einsatzmöglichkeiten habt. Also im Sinne von in unterschiedlichen Fällen oder eigentlich in fast allen Fällen kannst du eigentlich diese Brille einsetzen. Das führt natürlich andererseits auch dazu, dass es ein bisschen Beratung nötig macht, gerade am Anfang. Das heißt, wenn ihr die Brille verkauft, was bietet ihr dem Käufer oder dem Nutzer an zusätzlicher Leistung auf der Beratungsebene an?
Das Allerwichtigste ist überhaupt, das Thema Licht mit auf die Agenda zu holen, weil sie eben im Rahmen von Schlaf auf der einen Seite, aber auch Aktivierung und Peak Performance auf der anderen Seite, das Thema Licht essentiell wichtig ist. Also das Wichtigste ist erstmal, mein Job, unser Job aufzuklären und über den Zusammenhang von eben Licht, Biorhythmus, Peak Performance, Schlafqualität herzustellen. Und im nächsten Schritt ist es, würde ich fast sagen, ein sportartenspezifisches Thema. Das heißt, bei Einzelsportarten ist es hauptsächlich der Fall, dass es um Jetlag-Vermeidung geht und um Peak-Performance-Planung, sprich ungewohnte Wettkampfzeiten oder eben der enge Terminkalender, der dann auch für den Mannschaftssport gilt. Und da geht es dann, wenn wir jetzt Fußball, Handball, Eishockey nehmen, eher weniger im Bundesliga-Alltag darum, Jetlag zu vermeiden, sondern da geht es eben um das Thema Regenerationsoptimierung. Wie kann ich den Athleten durch diese hohe Belastungszeiten führen und ihm ein zusätzliches gutes Tool geben, hier noch ein paar Prozent rauszuholen? Und von daher würde ich sagen, ist es letztendlich dann ein sportartenspezifisches Thema. Und wenn darauf aufbauend man in stärkere Komplexität einsteigen möchte oder muss, beispielsweise eben komplexere Reisepläne, Turnierserien, wo eine ganze Mannschaft um die Welt reist, dann ist sicherlich Beratungsleistung notwendig. Aber im allerersten Schritt ist es ein ganz einfaches Tool, was das Thema Licht und das natürliche Licht, von dem wir zu wenig abbekommen, auf den Plan, auf die Agenda zu holen, um, ja, um die Leistung zu optimieren in dem Bereich.
Ja,
Und die
okay.
Anwendung ist, wie gesagt, sehr simpel. Also es ist morgen, also ein Standard-Use Case ist einfach, dass man morgens den Biorhythmus optimal aktiviert und die Brille morgens eine halbe Stunde trägt, bei Bedarf, bei Tagesmüdigkeit oder vor einer Nachmittagstrainingseinheit sie ebenfalls nochmal 30 Minuten tragen kann und abends dann in einen Ruhemodus schaltet. So, das ist das Thema, den Biorhythmus in Takt zu kriegen oder der aus dem Takt geraten ist. Wir sprachen ja über diesen zirkadianen Rhythmus, dass man den wieder hinbekommt. Das ist das eine und das ist in den meisten Fällen die Aufgabenstellung. Und das andere ist, den Biorhythmus aktiv in die eine oder andere Richtung zu verschieben und das aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, super. Hast du nochmal super zusammengefasst. Jetzt haben wir natürlich über die Lichtbrille vordergründig gesprochen. Nichtsdestotrotz haben wir ja im Bereich Schlafoptimierung in den letzten Jahren, ja, ich sag mal, regelrecht eine Flut an neuen Wearables im Markt erlebt. Da würde ich jetzt gern abschließend mit dir noch so ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von Wearables sprechen. Das, was ja auch teilweise sehr kritisch gesehen wird, nicht nur, weil wir da jetzt so eine Welle haben, sondern natürlich auch, weil das gerade jetzt aus Trainersicht ja auch nochmal ein Eingriff in die Privatsphäre ist, im weitesten Sinne, wenn wir da tracken oder wenn wir da was machen. Da ist auch große Zurückhaltung in Teilen der Fall. Wie ordnest du da eure Lichtbrille ein in diesem ganzen Mängelgelage?
Ja, insofern würde ich sie ein bisschen da rausnehmen, weil wir nichts tracken und sie auch kein störender Faktor in irgendwelchen Prozessen ist. Das heißt, sie ist kaum sichtbar. Es ist etwas, was man eben morgens und abends trägt und auch tragen sollte, gerade wenn man sich dann Blaulicht aussetzt und gerade wenn es um das Thema geht, da nochmal an der Regeneration zu optimieren und den Biorhythmus intakt zu kriegen. Aber natürlich verstehe ich die ganz generelle Ja, Kritik, wenn man über Datenerhebungen und Tracken spricht, denn es ist natürlich auch immer etwas, was die Athleten begleitet. Das heißt, wenn ich einen Tracker habe, dann erhebe ich Daten, ich sehe am nächsten Tag meine Schlafqualität. Das kann für den einen sehr informativ, sehr hilfreich sein und für den anderen kann es eher als zusätzlicher Stressor wirken und Gegenteiliges sogar bewirken. Also ich würde von daher schon als Verein oder als Coach, als Athletiktrainer, als Mediziner schon den Athleten die Möglichkeit geben, diese Tracker zu nutzen und vor allem auch auf die Bedeutung von Schlaf, weil wir ja jetzt gerade eben über Schlaf und Schlafgadgets und Schlaftracker sprechen. Das Thema schon sehr stark zu besprechen, weil ich glaube, gerade im Teamsport ist es noch etwas, was sehr viel Potenzial hat und noch nicht so stark in der Umsetzung des Einzelathleten zu sehen ist. Also das sehen wir in unserer täglichen Arbeit, dass es eben bei Einzelsportlern, bei Einzelsportarten schon wesentlich weiter ist. Und da eben als Verein oder als Arzt, als Schlafcoach dieses Angebot zu machen und dann aber nicht einen Zwang aufzuerlegen, Daten zu tracken, weil das eben dann kontraproduktiv sein kann. Also ich denke, der eigene Körper, die eigene Wahrnehmung ist schon eine sehr gute Möglichkeit. Dennoch, oft ist es ja so, dass man da sich vielleicht selbst ein bisschen betrügt oder auf der falschen Fährte ist, ist es gar nicht verkehrt, für einen gewissen Zeitraum das Tracking durchzuführen, mal einen Status quo zu erheben und auf dem aufbauend einfach ja, in eine Veränderung zu gehen.
Ja, genau. Also so sehen wir es auch, dass es in vielen Vereinen ein freiwilliges Angebot ist und auch meist die Trainer das auch erstmal für sich testen und dann das Angebot ans Team richten und das teilweise dann aber auch vom Team doch sehr stark auch schon angenommen wird. Aber ich denke, nach wie vor ist das Thema in den Kinderschuhen, auch nicht zuletzt wegen dieser ja, zögerlichen Haltung. Aber ich denke, da wird auf jeden Fall noch viel passieren, wenn man sich einfach mal anschaut, beziehungsweise viel eher vor Augen hält, dass eben Schlaf immer noch die größte Regenerations- und wichtigste Regenerationsquelle überhaupt ist. Und wenn dieser Schlaf dementsprechend gestört ist, wir natürlich auch einen großen Hebel haben, ja, besser noch zu regenerieren und tagsüber noch leistungsfähiger zu sein.
Genau. Das Thema Verletzungen, genau, spielt da genauso eine wichtige Rolle.
Genau.
Verletzungsprävention, all das sind Komponenten, die mit dem Schlaf zusammenhängen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn das Thema bei noch mehr Vereinen, bei noch mehr Athleten mit auf die Agenda kommt, weil es einfach so bedeutsam ist. Und ja, es ist kein Supplement, es ist nicht viel Technologie notwendig. Ja, es ist etwas, was man so als Leistungs-, als Regenerationsquelle nutzen sollte, definitiv.
Ja, wunderbar. Da haben wir auf jeden Fall noch einen schönen Wachstum vor uns und sind jetzt auch damit am Ende der Aufzeichnung angelangt. War ein kurzweiliges, aber wie ich finde, sehr informatives Gespräch. Ich habe auch viel wieder dazu gelernt, dass auch gerade dieser Begriff circadialer Rhythmus, was
Genau.
da genau dahinter steckt, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das posten wir vielleicht auch als Zitat, weil das ja sehr, sehr verständlich und nachvollziehbar ist und guter Insight war. Ja, also insofern lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Armin, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich nach Köln. Bleib gesund. Rutsch nicht
Dankeschön.
aus bei den Schneemassen und bis ganz bald.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mir immer Spaß, über das Thema Licht und Schlaf zu reden und freue mich schon auf das nächste Treffen.
Super, danke, mach's gut. Ciao,
Bis
ciao.
bald, tschüss.
Ciao.